trotzdem, wenn man aus so einem normalen Leben kommt und plötzlich Gänseblümchen mit der Scheide pflücken soll, ist das ein komischer Moment. Es kamen sehr viel mehr Homöopathievorschläge in mein Leben. Es kamen sehr viel mehr ätherische Öle in mein Leben. Es kam auch eine Hebamme in mein Leben, die mir von Feuer und Wasser und weiß ich nicht was erzählt hat, wo ich gesagt habe, wir kommen nicht zusammen.
Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Du bist schwanger und hast es dir schon lange gewünscht? Herzlichen Glückwunsch! Vielleicht hast du immer versucht, es dir auszumalen, wie es sein könnte. Und jetzt ist alles anders. Statt Schwangerschaftsglow und süßer Kugel fühlst du dich vielleicht eher gerade nicht so sexy und vor allem unglaublich müde. Dein Kopf fährt Achterbahn und schlafen kannst du schon lange nicht mehr. Warum hat eigentlich niemand vorher gesagt, wie anstrengend eine Schwangerschaft sein kann? Dabei hast du schon zigtausend tolle Ratschläge bekommen oder auch nicht so hilfreiche und jeden Schwangerschaftsratgeber gelesen. Oder doch nicht? Genau diesen Mutmacher nämlich haben die beiden Autorinnen Lisa Hamann und Katharina Nachtsheim vom Blog Stadtlandmama geschrieben. Heute spreche ich mit ihnen über ihre eigenen insgesamt 6 Schwangerschaften und den ein oder anderen Tipp, den sie vielleicht sogar noch haben, und natürlich über ihr Buch Den Mutmacher für deine Schwangerschaft.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Lisa und Katharina.
Hallo!
Hallo, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr schön. Bitte stellt euch doch einfach selber mal vor. Wer seid ihr eigentlich?
Genau, ich bin Lisa. Ich bin 39 und warte auf den 40. Geburtstag dieses Jahr. Yay, hoffentlich können wir feiern. Ich habe relativ früh Kinder gekriegt. 3 habe ich, 2 13-jährige Zwillinge und eine große 15-jährige. Und wir wohnen in der Großfamilie mit Großeltern und Onkel und allen in einem großen Haus auf dem Land bei Köln.
Das klingt fantastisch. Und Katharina?
Genau, ich habe meinen 40. schon hinter mir, letztes Jahr ohne große Feier, Corona-bedingt. Ich habe auch 3 Kinder im Alter zwischen 5 und 11 und ich wohne am Stadtrand von Berlin.
Sehr schön. Und also die Schwangerschaften sind ja jetzt schon so ein bisschen her, aber jetzt mal so ganz, ganz, ganz zurück. Wir wollen ja nachher sehr gerne ausführlich noch über euer tolles Buch sprechen, was ihr rausgebracht habt. Aber wie war es denn eigentlich für euch? Wie war das, als ihr von euren Schwangerschaften erfahren habt? Lisa, du hast als erstes nicht die Zwillinge bekommen, ne? Als zweites.
Nein. Das war das zweite Kind waren 2 Kinder, genau.
Ja. Erzähl mal, wie war das? Beim allerersten Kind, war das geplant? Du hast ja gesagt, du hast so früh Kinder bekommen, ne?
Genau, ich war 23 und es war absolut geplant und gewünscht und herbeigesehnt. Meine biologische Uhr tickte relativ früh. Katharina war immer ganz überfordert, wenn ich das erzählte in der Journalistenschule. Genau, und deswegen war das auch wirklich ein Glücksmoment. Es war so, dass ich von der Arbeit nach Hause kam und mein damals noch nicht Mann, sondern Freund sagte, hey, Afrika klappt. Wir hatten uns beworben auf einer Farm in Lesotho, damit wir da 3 Monate mithelfen können mit Ausritten und Touri-Begleitungen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe irgendwie da so ein Gefühl, als ob das nicht klappen könnte, aus anderen Gründen. Ich gehe mal kurz ins Bad. Und das war relativ eindeutig und schnell. Und ich habe das Zittern gekriegt und stand im Türrahmen. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, schwanger? Und dann, Ja, also auf diesen Test schon. Wir sind dann natürlich sofort losgefahren, haben noch mehrere Tests gekauft. Wie die Tiger im Käfig hin und her gewandert. Also es war eine sehr emotionale Situation. Es gab keinen Konfettiregen, das hätte ich erwartet. Aber den muss man sich ja selber bescheren. Das lernt man ja in der Mutterschaft, dass man sich für Konfetti muss man selber sorgen.
Ja, und es war auch noch nicht so ganz die Zeit, wo man das ganz groß gefeiert hat auf Instagram mit irgendwelchen Konfetti und
Gender. Es gab ja noch gar keinen. Ich hatte noch gar kein internetfähiges Handy bei beiden Geburten. Da, ich konnte es nicht live streamen und hätte das auch nicht getan, wenn ich es gekonnt hätte.
Sehr schön. Ja, dann schieß nochmal los. Und wie war das dann, als du Zwillinge bekommen hast?
Ja gut, das sieht man auf dem Test ja nicht. Da war das so, dass ich bin vom Herzen sehr große Karnevalistin und war zu der Zeit, wohnten wir noch in Berlin. Und ich bin zu Besuch in die Heimat gefahren, zu meinen Eltern mit der damals noch anderthalbjährigen und habe gedacht, bevor ich jetzt losfeiere, irgendwie die Brüste spannen, irgendwas ist komisch, ich mache mal lieber schnell einen Test. Hat mir mein Mann später auch schwierig ausgelegt, dass er nicht dabei war. Ich habe ihn dann irgendwann angerufen in Berlin und habe gesagt, aber ich muss das ja jetzt wissen, weil sonst hätte ich ja die Kinder gefährdet, wenn ich jetzt einen Kölsch trinken gegangen wäre. Ja, da mussten wir dann nachfeiern zusammen, als ich dann wieder da war. Und die Karnevalsparty war natürlich dahin und ich habe meinem Bruder gesagt, weißt du was, du brauchst heute kein Taxi, ich fahre dich, damit ich wenigstens einen Hauch von Karneval miterleben kann.
Sehr schön. Und als du dann rausgefunden hast, dass es Zwillinge sind?
Genau. Ja, das war natürlich krass. Ich habe gesagt, in der 7. Woche schon hatte ich, weiß ich nicht, ob es ein Vorgefühl war oder so, ich habe gesagt, ich möchte jetzt zu meiner Gynäkologin und mal einmal einen Ultraschall, nicht erst in der 10. Woche, sondern schon vorher und habe gesagt, um zu gucken, ob da nicht ein Frosch drin ist. Also das war so, ja, also irgendwie war das Gefühl da, ich muss mal gucken, was da los ist. Ich weiß nicht, irgend so ein genau, und dann, wir haben überhaupt gar keine Zwillinge in der Familie, deswegen habe ich wirklich nicht im Entferntesten damit gerechnet. Und dann hat sie geschallt und dann sagte sie, hat sie immer hier hingewischt und da hingewischt und sagte, es sind zwei. Und dann bin ich wirklich, wenn ich nicht schon gelegen hätte, wäre ich umgefallen. Dann habe ich gesagt, darf ich mich kurz anziehen und mal eben meinen Mann anrufen? Und dann, man durfte in der Praxis nicht telefonieren, also musste ich mich dann in den Flur draußen vor die Praxis stellen und anrufen, habe gesagt, kannst du kurz sitzen? Und dann hat er gesagt, nö, ich bin gerade auf dem Weg zu einer Pressekonferenz. Dann habe ich gesagt, es sind zwei. Und dann hat er aber ganz cool reagiert und gesagt, beide gesund? Oh. Und dann war für mich schon das Wichtigste, genau. Und dann bin ich direkt von da aus zu einer Freundin gefahren, weil ich gesagt habe, ich muss das jetzt mit irgendwem teilen, weil mich das wirklich sehr überrascht hat. Und da nochmal zur Großfamiliensituation. Ich hatte das dann meinen Eltern auch erzählt und meine Mutter hat sich sofort in den Zug gesetzt, damit sie am nächsten Morgen bei mir ist, weil sie wusste, dass es kommt jetzt ein Erwachen, das mich überfordern könnte. Oh. So mit, oh, wie schaffe ich das? Es war wunderbar. Das ja, ist ja, das toll. War toll. Und dann war sie direkt da, um die ersten, also erst war ja Euphorie und dann kam dieses, wie soll ich das denn schaffen? Weil die Große eben auch erst anderthalb war. Und das hat total geholfen.
Ach, toll. Das ist ja irre. Also, und das ist ja auch nicht immer so, ne, bei Zwillingen, dass das hält, wenn man das in der 7. Woche rausfindet, ne? Also war das ein Riesenglück.
Ja, man kann es als Glück bezeichnen, man kann aber auch davon ausgehen, dass man guter Hoffnung sein darf, finde ich. Ja. Also ich appelliere sehr zur guten Hoffnung und habe darunter gelitten, dass mir ganz viele am Anfang gesagt haben, ach ja, ja, meine Schwangerschaft ging auch mit zweien los. Mhm. Das hat mich wirklich stark verunsichert. Das habe ich in der ersten Schwangerschaft nicht so erlebt. Da war, wow, ein Kind, super schön, junge Frau, klasse. Und bei den Zwillingen haben sie mir bis zur 20. Woche gesagt, naja, einer kann ja noch abgehen. Und ab der 20. Woche haben sie mir gesagt, guck dir am besten schon mal eine Frühchenstation an. Die kommen ja alle zu früh und so weiter. Also ich fand den Umgang mit mir in dieser Sache, und es stand ja auch im Mutterpass, risikoschwanger, wenn man Mehrlinge erwartet, obwohl ich ja erst 26 war und sonst keine Leiden hatte, fand ich ganz schwierig, dass ich mir selber meine gute Hoffnung bewahren musste, während von außen die kritischen Stimmen kamen. Also das habe ich nicht als schön wahrgenommen.
Ja, ich hatte auch schon mal einen anderen Podcast mit Zwillingseltern und die haben das genau das Gleiche berichtet. Also das scheint es wirklich häufiger zu geben. Da muss man sich, glaube ich, selber ein bisschen schützen.
Absolut, ja. Weil es bringt mich ja auch nicht weiter, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze und Angst habe.
Nee, überhaupt nicht.
Die Zeit, die ich mit den Kindern habe, habe ich dann wenigstens genossen, falls dann doch was passieren sollte. Also das ist eher mein Ansatz.
Ja, ach toll, dass du das mit uns teilst. Danke dir. Katharina, jetzt erzähl du mal. Du hattest ja auch dreimal das Glück mit diesem tollen ersten Moment, wo man rausfindet, dass man schwanger ist.
Und ich habe alle drei ganz alleine erlebt, ganz anders als Lisa. Also ich wäre nie drauf gekommen, einen Schwangerschaftstest zu machen, während mein Mann dabei ist, lustigerweise. Ich war immer total froh, dass ich alleine war. Also ich weiß es noch, es war ein Montag, da hatte ich frei, habe an dem Tag nicht gearbeitet bei meinem ersten Schwangerschaftstest. Und den habe ich zu Hause im Bad gemacht und dann war der positiv. Ja. Und ich war total froh, dass ich nicht direkt mit irgendjemand ins Gespräch gehen musste, sondern ich habe mir angeguckt, habe gesehen, okay, da sind zwei Striche, habe den weggelegt, habe mich in die Küche gesetzt, habe einen Kaffee gemacht und habe so aus dem Fenster geguckt und habe mir gedacht, wow, irgendwie jetzt wird sich wirklich alles ändern. Und brauchte da auch so eine halbe, dreiviertel Stunde, habe da immer wieder drauf geguckt und ja, ich glaube, weil ich anders war oder generell ja auch anders bin als Lisa, ich habe schon von Beginn an so ein bisschen ambivalente Gefühle gehabt. Also ich habe da drauf geguckt und mir war sehr klar, dass das ein life-changing Moment ist und ich hatte auch Bammel, muss ich sagen. Ich war wirklich sehr bei mir selber und sehr ruhig und ich habe auch damals nicht gleich das Handy genommen und jemanden angerufen, sondern ich brauchte da so eine halbe, dreiviertel Stunde mal ganz alleine für mich und ich habe aber dann tatsächlich mein Mann eine SMS geschrieben, habe gesagt, du, lass uns doch Mittagessen gehen heute. Und dann saßen wir da und habe ich gesagt, du, ich muss dir, glaube ich, was sagen. Und ich habe heute einen positiven Schwangerschaftstest gemacht. Dem ist wirklich, wir waren beim Vietnamesen, dem ist fast das Gesicht in die Nudelsuppe gefallen. Und er hat mir danach auch gesagt, dass er vom Vietnamesen zum Büro laufen wollte. Und das sind, ich würde so sagen, Luftlinie 400 Meter. Und dass er sich verlaufen hätte. Nein. Also er wäre so losgelaufen und war so im Film, dass er einfach irgendwo anders hingelaufen ist. Und nach 10 Minuten sich gedacht hat, huch, ich muss ja zurück ins Büro, wo bin ich? Und ich habe tatsächlich die anderen beiden auch alleine gemacht und hatte immer wieder dieses Gefühl, dass ich mir dachte, okay, jetzt ist das, was du so kennst, ist jetzt vorbei. Jetzt wird ein völlig neues Leben beginnen. Und ja, habe den Moment so für mich alleine gehabt, jedes Mal.
Auch schön, ja, total. Und hattet ihr das auch mal, dass der Test erst negativ war und ihr dann noch andere gemacht habt, weil ihr dachte, ich bin doch schwanger und dann war der doch positiv oder nicht?
Nee. War bei mir also immer
gleich.
Innerhalb von kürzester Zeit sichtbar. Ich habe auch nie einen zweiten gemacht, lustigerweise. Also ich war auch nicht der, der dann aufgeregt in die Apotheke gerannt ist und noch 5 unterschiedliche. Und ich wusste,
ich auch.
Also ich wusste, okay, das ist ein positiver Schwangerschaftstest, da brauche ich jetzt nicht noch 3 Bestätigungen.
Ja, das glaube ich. Ach, wie schön. Also ich fieber jetzt hier total mit. Und ja, und wie war das? Wie habt ihr das verkündet? Habt ihr das so ganz lange, na du ja nicht, das habe ich schon gehört mit deinen Zwillingen, dass du deine Mama gleich angerufen hast, aber so habt ihr das sonst ganz lange so für euch behalten oder habt ihr sofort allen Freunden davon erzählt?
Also ich habe das tatsächlich, weil ich war damals auch noch fest angestellt. Ich habe das ganz klassisch natürlich in meinem Kollegen- und beruflichen Umfeld erst erzählt, als sozusagen diese 12-Wochen-Regel um war. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich glaube, heute geht man mit dem Thema Fehlgeburt und Abgänge auch anders um. Da ist heute eine andere Sensibilität dafür da, als es noch
zum Glück,
genau, als es, dass es noch vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren war. Das heißt, da habe ich ziemlich dicht gehalten. Meiner Mutter, glaube ich, habe ich das auch früher erzählt. Aber ich habe das schon erstmal, ich hatte auch nie die Riesenbäuche, ich habe das auch relativ lange, sozusagen ist das bei mir nicht aufgefallen. Ich hatte auch nie die große Schwangerschaftsübelkeit, dass ich hätte ständig auf Toilette rennen müssen, dass es solche, ne, dass es so auffällig gewesen war. Ich habe das relativ lange bei mir behalten, ja.
Bei allen dreien.
Naja gut, bei der dritten war ich dann schon selbstständig und habe ja sehr eng mit Lisa zusammengearbeitet. Ich glaube, Lisa war schon eine der Ersten, die das wusste.
Aber auch nicht 5. Woche. Da warst du schon ein bisschen schwanger. Du wusstest es, glaube ich, schon ein paar Wochen, oder?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe dir das relativ schnell.
Ich weiß auf jeden Fall noch, wo ich saß, als du es erzählt hast. Es war auch für mich ein life-changing Moment.
Ja.
Also bei uns war das anders. Bei uns war das ein erster Konflikt in der Beziehung, weil mein Mann gesagt hat, wir erzählen das erstmal nicht. Wir zwei für uns behalten das erstmal beim ersten Kind für uns. Und das war bei mir anders als bei Katharina. Ich hatte unglaubliche Übelkeit. Ich wollte auch teilweise sterben und fühlte mich wirklich wie vom Lastwagen überfahren und durch den Fleischwolf nachher noch gedreht. Also wirklich, und ich hatte auch keine Morgenübelkeit. Ich hatte morgens, mittags, abends, nachts Übelkeit. Ich habe alles versucht mit ätherischen Ölen und weiß ich nicht. Also der Körper hat schon echt ab der sechsten Woche krass reagiert und ich durfte es niemandem sagen. Mhm. Und ich bin eher so Herz auf der Zunge Mensch und das fiel mir sehr, sehr schwer. Und ich musste dann einmal, hatten wir Konzertkarten in Köln. Ich bin also wieder zu meiner Familie gereist und konnte auch da nichts erzählen und konnte ja auch kein Weinchen mittrinken und wusste nicht, wie ich das jetzt verkaufen soll. Ich habe dann irgendwie geschunkelt und dann ist halt das Glas leer gewesen. Ich dachte, es fiele niemandem auf. Nachher hat meine Mutter mich natürlich ausgelacht. Genau, und dann war das, also ich bin im November schwanger geworden und im Dezember haben wir dann so eine Art Baby-Tour losgelegt, von Berlin aus. Wir sind dann gestartet. Ich hatte ein kleines, was war denn das? Genau, im nächsten Jahr rund um die Geburt sollte die Fußball-WM in Deutschland stattfinden. Und wir haben dann in Berlin in einem kleinen süßen Laden im Kreuzberg
2006.
Genau, ist sie geboren. Genau eine Woche nach dem Finale ist sie dann gekommen.
Aha, da bin ich schwanger geworden.
Genau, und dann haben wir ein Baby-T-Shirt gekauft, da stand WM 2006 drauf. Ein Baby-T-Shirt und haben das verpackt als Geschenk. Es war so ein Weihnachtsessen geplant, Nikolausessen war es, glaube ich, bei meinen Eltern. Die hatten auch noch ganz viele Gastkinder, die haben immer ganz viele Sportler bei sich aufgenommen und Pflegekinder. Und wir saßen alle zusammen am Tisch und haben dieses T-Shirt verpackt und auspacken lassen. Mein Bruder hat es dann ausgepackt und gesagt, ach, nett. Und es kam erstmal gar keine Reaktion. Und ich wartete die ganze Zeit, dass jemand Lange fragt, Leitung. Für wen soll das denn sein? So, und irgendwann kam dann die Frage, für wen ist das denn? Und dann konnte ich endlich das Ultraschallbild hinlegen und dann konnte keiner mehr dieses sehr leckere Festessen, das meine Mutter gekocht hat, konnte keiner mehr essen.
Waren alle aufgeregt?
Ja, und wir waren erst bei der Vorspeise. Das war, ich konnte super essen an dem Tag. Das war wunderbar. Ich war so froh, dass es, genau. Und bei den Schwiegereltern, wir sind dann danach zu den Schwiegereltern gefahren. Es war bei allen das erste Enkelkind, deswegen war das auch, wir wussten, wir machen sie jetzt zu Großeltern. Das war ja auch so ein, die kriegen ja jetzt auch eine neue Rolle. Wir verändern ja jetzt ihr Leben auch. Und bei den Schwiegereltern haben wir gesagt, ob wir wohl, wir wollten Weihnachten dort feiern, ob wir wohl jemanden mitbringen dürften. Und dann kam es, ach, euren Kollegen so und so? Nee, den nicht. Ja, wen denn? Und dann haben wir es erzählt.
Ach so, da habt ihr schon telefonisch erzählt?
Nee, wir saßen zusammen. Wir sind dann von meinen Eltern zu seinen Eltern gefahren, sozusagen. Okay. Also wirklich auf Babytournee, um es der Verwandtschaft mitzuteilen. Sind hingefahren und haben gesagt, dürfen wir denn wohl Weihnachten jemanden mitbringen? Und ja, dann kam, ist es der Thomas? Wollt ihr den mitbringen? Nein, den nicht.
Ich finde das so
wir bringen toll, jemand anders mit.
So, jedes Mal so eine richtige Storyline ausgedacht habt und das richtig inszeniert habt. Das ist richtig schön.
Vielleicht toll. Neige ich auch zur Melodramatik. Man weiß es nicht.
Nee, man merkt auf jeden Fall deinen journalistischen Background, dass das schon immer so eine Story verpackt sein muss.
Nee, ich glaube, das lag weniger am journalistischen Background, als dass das wirklich, bei mir war das wirklich die Erfüllung all meiner Träume. Ich habe da, ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Ich fand das ganz toll.
Toll, großartig. Katharina, wie war es bei dir? Wie hast du es verkündet?
Ich habe tatsächlich wirklich Probleme, mich daran zu erinnern. Das heißt, es kann einfach nicht spektakulär gewesen sein. Aber ich bin da ein ganz anderer Typ als Lisa. Also als ich das so für mich verarbeitet habe, haben wir das wahrscheinlich nach ein paar Wochen ganz einfach meinen Eltern am Telefon gesagt. Also dazu muss man aber auch sagen, ich habe 4 Geschwister. Es war nicht das erste Enkelkind, sondern Enkelkind Nummer weiß nicht wie viel. Meine Eltern waren bereits Großeltern. Das war bei uns keine so riesige Sache, weil es war halt noch ein Enkelkind mehr, das da war. Und
die haben dann einfach nur noch mal...
Genau so ist es. Also meine Eltern haben mittlerweile, glaube ich, 12 Enkelkinder. Also es ist, das heißt auch so dieses... Das empfand ich aber ehrlich gesagt als sehr angenehm, dass ich so wusste, okay, auf mir liegt jetzt nicht so ein Druck. Ich werde nicht total beobachtet. In mein Kind werden jetzt nicht alle großelterlichen Wünsche reinprojiziert, sondern es war einfach ein weiteres Kind, das an diesen großen Tisch kommt. Das zog sich zum Beispiel auch durch meine Kindheit. Wie gesagt, ich bin Nummer 3 von 5. Auch auf mich hatte ich nie das Gefühl, dass ich so eine outstanding person war, sondern ich war eben auch ein weiteres Kind von 5. Und deswegen, es wurde bei uns da auch nie so ein großes Thema drum gemacht. Auch wenn jetzt, meine Schwester kriegt jetzt im Mai ein Baby, auch das wurde einfach ganz unspektakulär im Familienchat verkündet, ne? Also da wurde sie hat dann einfach ein Ultraschallfoto gepostet in dem Familienchat auf WhatsApp und hat geschrieben, ich freue mich sehr, euch alle im Mai 22 kennenzulernen. So. Und meine Brüder haben ganz unspektakulär so Daumen hoch geschickt, ja.
Na toll.
Also, aber weißt du, ich glaube, das hat auch einfach was ein bisschen mit der Mentalität zu tun. Also bei uns war das nicht so mit, so ausufern. Genau, es war sehr nüchtern.
Und als ihr das euren Freunden erzählt habt, gab es da irgendwie eine verrückte Situation?
Ja, also bei uns war das wirklich tatsächlich lustig. Ich meine, ich war 29, das hört sich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig jung an, aber in meinem Freundeskreis war ich schon eher am Anfang. Und die Frau eigentlich meines besten Freundes war gleichzeitig schwanger. Und ich weiß noch, wir waren damals zum Essen eingeladen und die hatten gekocht. Und dann hatte ich irgendwie, die hatten so eine Käseplatte und da habe ich dann, wir wollten es an dem Abend sowieso erzählen, habe ich gesagt, oh, und Käse, und ist denn da irgendwas Rohmilchiges dabei? Und dann guckte sie mich an und sagte, nee, weil ich bin nämlich schwanger. Ich darf keinen Rohmilchkäse mehr essen. Und da habe ich geschrieben, ich bin auch schwanger. Und das war wirklich sehr, sehr nett, weil wir einfach wussten, okay, wir werden es gemeinsam erleben und haben wirklich auch tatsächlich das erste Baby ja praktisch komplett miteinander verbracht. Das war sehr schön. Der Rest meiner Freundin hatte damals noch keine Kinder. Also ich war so in meinem Kernfreundeskreis wirklich die erste mit 29.
Ja, also wenn man hier so Berliner Verhältnisse nimmt, ich bin ja auch hier in Berlin, ist es auch recht früh.
Yeah.
Also
ja.
Der Schnitt ist höher, auf jeden Fall hier in Berlin.
Ja.
Und wie war das für euch? Wart ihr gerne schwanger? Lisa, du hast erzählt, dir war echt immer schlecht. Warst du trotzdem gerne schwanger?
Ich war sogar so gerne schwanger, dass ich nachher gesagt habe, ich würde Leihmutter werden, wenn ich danach nicht so wenig Schlaf kriegen würde.
Oh, wow. Trotz der Übelkeit.
Total krass eigentlich, ja. Aber dieses Bild im Schaufenster, wenn du da vorbeigehst und dieser Bauch und dieser Kontakt zum Baby, das dich dann an die Hand tritt und diese Vorfreude und diese Vorschusslorbeeren, die man diesem Kind ja auch schon gibt, weil man es liebt, obwohl man es gar nicht kennt. Ich fand das total faszinierend, aber ich habe dann irgendwann mich hingesetzt und mir mein Tagebuch aus der Schwangerschaft mal durchgelesen, weil ich immer so euphorisch über meine Schwangerschaft erzählt habe. Es war so toll und ich fühlte mich so sinnlich und herrlich und mit diesem Baby in Kontakt. Und da habe ich dann gelesen, also es war nicht jeder Tag schön und ich verkläre unglaublich viel im Nachhinein und interpretiere sehr viel Glück rein, weil dann ja eben auch das tollste Baby der Welt rauskam, wie bei jeder Mutter. Es sind ja immer die tollsten Babys der Welt. Sodass die Wahrheit war, dass ich schon ab und zu echt zu kämpfen hatte, aber am Ende die rosa-rote Brille mir geholfen hat, die Erinnerung zu verschönern.
Das ist schön. Und brauchtest du auch am Ende die rosa-rote Brille, Katharina?
Ich war eine relativ Durchschnittsschwangere, glaube ich. Ich habe weder Gipsabdrücke von meinem Bauch gemacht, noch habe ich jeden Tag eine Spieluhr draufgelegt. Ich habe das gerne gehabt. Ich fand das irgendwie spannend. Ich hatte aber auch am Schluss, vor allem bei den Schwangerschaften 2 und 3, unfassbare Rückenschmerzen. Also so, dass ich wirklich fast bewegungsunfähig war. Und ich habe schon mit wachsendem Bauch festgestellt, wie sehr ich mich freue, wenn ich endlich wieder auf dem Bauch schlafen kann. Wenn so dieses Gefühl, dass ich meinen Körper ein Stück weit zurückbekomme, dass ich mich schon auch darauf freue. Ja.
Kann ich verstehen. Was waren denn die schönsten Momente?
Also für mich war am faszinierendsten, wir hatten, bevor ich überhaupt schwanger wurde, eine Reise gebucht über Weihnachten und Silvester mit meinen Eltern. Und es war dann ja schon klar, dass ich ein Baby erwarte. Und mein Vater hat mich dann Silvester 0 Uhr zur Seite genommen und gesagt, Mädel, das wird ein alles entscheidendes Jahr. Und das hat mich so gerührt, dass ich jetzt noch zu Tränen kommen könnte, weil ich dachte, oh, es freuen sich auch so viele andere. Es gibt auch von anderen Leuten Vorschusslorbeeren für dieses Kind in Sachen Liebe. Und irgendwie war das, glaube ich, also es war einer der prägendsten und schönsten Momente in meiner Schwangerschaft, muss ich sagen.
Das war ein richtiger Wow-Mom-Moment.
Mhm.
Genau,
Wow-Moment. Wow-Moment. Voll schön.
Ja.
Will ich das mal so stehen lassen? Und was waren die merkwürdigsten oder peinlichsten Momente?
Als sich im Geburtsvorbereitungskurs die Mädels austauschten, ob man die Salben, die man sich in den Intimbereich schmiert, nicht auch teilen könnte, weil dann braucht nicht jeder eine Tube.
Nee.
Ich finde nicht wirklich. Was, wie sehr sich die Schamgrenzen verschieben in dieser Phase des Lebens.
Das finde ich auch, ja. Also da war es ja auch alles noch offline möglich, diese Geburtsvorbereitungskurse, und wie offen da auch Paare gesprochen haben. Das war schon teilweise für meinen Mann, der sowieso ein relativ introvertierter, ruhiger Typ ist, war das wirklich teilweise so schambehaftet, dass er immer sagt, ich muss den Raum verlassen. Ich muss den Raum hier verlassen, das darf ich nicht.
Oh, das verstehe ich.
Und dann,
jetzt pflücken wir Gänseblümchen mit der Scheide.
Also genau.
Man gerät ja auch in so eine esoterische Welt plötzlich. Man denkt ja wirklich, krass, ich betrete jetzt einen Kosmos, von dem mir gar nicht klar war, dass es den gibt.
Also ich muss mal zu dem, ne, mit diesen Gänseblümchen was sagen. Das ist aber nicht esoterisch, das ist eine Beckenbodenübung.
Nein, das meine ich auch nicht. Genau, also das ist ja auch vollkommen okay. Und trotzdem, wenn man aus so einem normalen Leben kommt und plötzlich Gänseblümchen mit der Scheide pflücken soll, ist das ein komischer Moment. Du hattest ja nach komischen Momenten gefragt. Das hat natürlich nichts mit der Esoterik. Das war, also was Esoterik angeht, es kam sehr viel mehr Homöopathievorschläge in mein Leben. Es kamen sehr viel mehr ätherische Öle in mein Leben. Es kam auch eine Hebamme in mein Leben, die mir von Feuer und Wasser und weiß ich nicht was erzählt hat, wo ich gesagt habe, wir kommen nicht zusammen.
Ja, und ob du die Plazenta einbuddeln willst oder ob du die essen willst.
Oder die Plazenta trocknen, weil die Fingernägel so schön werden.
Das sind ja Sachen, über die man sich nicht schwanger keine Gedanken macht. Und auf einmal, dass es überhaupt eine Diskussion gibt, ob man die Plazenta mitnehmen möchte, vergraben möchte, essen möchte, trocknen möchte, sehen möchte. Also das waren so viele Plazenta-Fragen, mit denen ich wirklich damals irgendwie leicht gefordert war. Ich habe die Plazenta weder gegessen, noch getrocknet, noch gepflanzt.
Kügelchen rausgemacht, ja. Okay, also diese Schammomente, wir haben ja auch einen Geburtsvorbereitungskurs online und sogar einen Hey-Papa-Kurs, weil auch die Väter oft ein bisschen anders vorbereitet werden wollen auf die Geburt und auf die Elternzeit. Und für alle, die auch diese Schamgefühle haben oder nicht haben wollen, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Was waren die größten Herausforderungen in der Schwangerschaft für dich, Katharina?
Ich glaube, das variiert ja auch, ob es die erste Schwangerschaft ist oder ob es eine Schwangerschaft ist, wo es schon ein Geschwisterkind gibt. Also in der ersten Schwangerschaft war es für mich ganz klar die Herausforderung, mich in diese neue Rolle einzufinden, auch zu gucken, dass man nicht durchdreht und sich nicht schon alle Fragen stellt, wie wann steige ich wieder ein in den Job, was werde ich für eine Mutter sein, wie soll mein Leben überhaupt weitergehen, weil ganz vieles muss man wirklich erst auf sich zukommen lassen und kann dann erst die Entscheidungen treffen, wenn das Baby da ist, weil du einfach nicht weißt, was für ein Kind du auf die Welt kriegst, und man kann sich ganz viel vornehmen und dann wird das Kind ganz anders und man muss all diese Entscheidungen über den Haufen schmeißen. Und sicherlich bei Schwangerschaft 2 und 3 waren schon die großen Herausforderungen, die Schwangerschaft irgendwo bewusst zu erleben und diesem Ungeborenen ja auch Aufmerksamkeit zu schenken und gleichzeitig den Job und das Geschwisterkind irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Also das war schon, ist nicht ohne. Das ist wirklich eine Leistung, die Frauen da vollbringen, wo man auch einfach mal Hut ziehen kann.
Und beim ersten Kind finde ich aber vor allem dieses emotionale Gedankenkarussell.
Genau.
Werde ich jetzt rausgeschossen aus der Arbeit? Ich werde ja diesen Mann zum Kind jetzt nie wieder los. Ich finde auch das ein total großes Thema. Werden wir das gleichberechtigt schaffen? Ist ja jetzt schon nicht mehr gleichberechtigt. Also da kommen ja einfach sehr, sehr viele Fragezeichen, auch emotional.
Genau.
Ja, noch ein Thema, was ja auch viele Schwangere beschäftigt. Sex in der Schwangerschaft. Yay oder no?
Das kommt ganz auf die Schwangerschaft an. Das kann auch je nach Schwangerschaft bei der ein und der gleichen Frau ganz anders sein vom Gefühl her. Das kann in der einen Schwangerschaft sein, dass dadurch, dass alles besser durchblutet ist, man quasi an nichts anderes denken kann und den ganzen Tag Sex haben könnte. Und es kann bei der nächsten Schwangerschaft wieder anders aussehen. Das ist auch, was wir von der Community hören, dass man dann plötzlich gar keine Lust mehr hat. Und das muss man natürlich irgendwie auch offen mit dem Partner kommunizieren, was geht und was nicht. Und vielleicht geht es in der einen Schwangerschaft viel mit Körperlichem und vielleicht geht es in der anderen Schwangerschaft eher mit seelischem Beistand oder nur mit Kuscheln. Oder das ist wirklich von Schwangerschaft zu Schwangerschaft sehr unterschiedlich. Und da müssen sich die Partner und Partnerinnen einfach besonders gut zuhören, glaube ich, damit da auch keine Verletzungen entstehen.
Und dass man sich da auch keinen Druck macht.
Ja, also Druck ist ja sowieso das Tödlichste in Sachen Schwangerschaft und Kindern, glaube ich. Und das ist ja auch unsere Intention, dass wir so ein bisschen Druck nehmen können. Wir haben ja auch Fotos, zeigen wir ja in unseren Büchern, wie wir völlig verzweifelt aussehen und nicht wie in der Werbung, dass man nach 4 Wochen wieder auf irgendwelchen Laufstegen rumtanzt, sondern dass man sich wirklich erstmal auch einfach wie ein Mensch fühlen darf mit all seinen Facetten.
Absolut, ja. Was sollte man in der Schwangerschaft auf gar keinen Fall verpassen?
Sich ein Netzwerk aufzubauen, üben, Hilfe anzunehmen, sich ein Dorf aufbauen, in dem man sich geborgen und unterstützt fühlt, in dem man sich nicht kritisch beäugt, sondern in dem man sich die Hand reicht und sagt, wir werden das Kind schon schaukeln.
Ja, in dem Sinne, ne? It takes a village to raise a child.
That's it.
Das hast du dir ja gebaut. Das hast du dir ja gebaut, ne? Du hast ja
das ja, quasi. Ne? Ja, also ich finde, eigentlich sind diese ganzen Schwangerschafts- und Geburtsvorbereitungskurse und Schwangerschafts-Yoga und was wir alles da uns angemeldet haben, ja im Grunde ein Aufbau dieses Dorfes. Denn also in meinem Umkreis war niemand mit mir schwanger. Ich war 24. Ja. Da haben meine Freunde und Freundinnen noch nicht mitgemacht. Und dadurch kam ich natürlich in die Lage zu sehen, ah, geht's dir auch so? Ach was, das ist bei dir anders? Also, dass man sich so ein bisschen in den Austausch begeben konnte.
Das fand ich auch immer so toll. Ich habe ja ganz, ganz viele Jahre Schwangerschafts-Yoga und Yoga für Mamas nach der Geburt unterrichtet. Und dieser Austausch, und da haben sich wirklich Freundschaften fürs Leben gebildet, die sich über Kontinente hingezogen haben und immer noch hinziehen. Und das berührt mich immer noch so sehr, dass ich sehe, dass sie nach Jahren, wo die Kinder jetzt Teenager sind, immer noch so miteinander connected sind. Also das ist so ein besonderer Moment. Und wenn du dir da so eine Community aufbaust, ist es einfach eine unglaubliche Verbindung, ja.
Und es kann auch für die Kinder schön sein.
Ja.
Also im Pekip, in Nackedei,
ja. Ja.
Hat
ja
meine Tochter eine ihrer besten Freundinnen kennengelernt, die immer noch verbunden sind.
Oh, da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist so schön. Wie war der erste Moment mit dem Baby?
Bei meiner großen, also bei meiner ersten Geburt war das wirklich so, dass das eine Einleitung war. Das hat sich über mehrere Tage hingezogen, war sehr kräftezehrend, sehr anstrengend, sehr langwierig. Und sie kam an einem Dienstagmorgen um 6.50 Uhr auf die Welt. Und ich weiß noch, dass ich dieses Kind anguckte und ich sowas von erledigt war. Und habe ich wirklich nur zu meinem Mann gesagt, das allererste, was ich jetzt brauche, ist ein Frühstück. Ich habe für nichts mehr Kraft und ich würde mir nichts mehr als ein Honigbrötchen und einen Kaffee. Und da ist mein Mann, also wirklich, nachdem er das die Kleine das erste Mal auf dem Arm hatte, ist er direkt losgerannt in die Krankenhauskantine und hat gesagt, meine Frau hat ein Kind bekommen und die braucht jetzt ein Brot, die ist völlig fertig. Und da kam er, und da gibt es wirklich auch ein Bild in unserem Buch Baumarm, das erste Jahr mit Kind, gibt es eigentlich das erste Foto mit mir und meiner Tochter auf dem Arm im Krankenhausbett. Und ich weiß, da wirklich vor mir liegt das Tablett mit diesem Honigbrötchen und mit dem Kaffee drauf. Und das war so ein unglaublicher Moment, weil wir saßen dann da zu dritt. Ich habe gefrühstückt und dieses kleine Baby war da. Also das war, ja, das war was ganz Berührendes, was man natürlich niemals vergessen wird. Mein Mann hat Rotz und Wasser geheult. War wirklich, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn habe weinen sehen in unserer langen Beziehung. Also es war natürlich ein Moment, den man niemals vergessen wird.
Wow. Das Baby lag neben dir, neben dem Honigbrötchen.
Genau, so ist es. Und das
hatte ein paar Krümel schon auf dem Kopf.
Das ist in unserem Buch. Und das ist auch so ein richtiges, also es gibt ja auch auf Instagram und in allen Social Media Kanälen Fotos von Frauen, wie sie nach ihren Geburten aussehen. Und immer wenn ich das sehe, denke ich immer, das hat nichts mit mir zu tun. Also wer auch mal eine ganze Nacht oder 2 Tage in den Wehen lag, kann nicht so aussehen. Und das setzt natürlich Frauen, die noch kein Kind geboren haben und die vielleicht nicht die Frau aus dem Nachbarzimmer gesehen haben, wie die da raushumpelt nach der Geburt, setzt das unfassbar unter Druck. Und deswegen war es uns so wichtig, auch Fotos von uns zu zeigen, wo man sagt, nee, man kann da liegen im Krankenhauskittel und mit zerstrubbelten Haaren und mit geplatzten Äderchen vielleicht noch in den Augen. Man sieht fertig aus.
Verquollenen, total ja. Verquollenen Augen.
Genau, also ich meine, müssen wir uns ja nichts vormachen. Und das und man hat Hunger auf ein Honigbrot danach. Bei mir gab es keine Sushi-Platte irgendwie, ne? Sondern ich wollte ein Honigbrot essen. Und ich glaube, diese Entlastung ist ganz wichtig für junge Frauen.
Ja, und ich wette, auch mit diesen total verstrubbelten Haaren und in dem Klinikkittel hast du trotzdem wie so ein Honigkuchenpferd gegrinst und warst total happy.
Ich hätte es nicht anders haben wollen, ne? Also war alles perfekt, so wie es war. Der Moment war gut, das Kind war gut, ich war gut, mein Mann war gut, das Honigbrot war gut. Ich hätte nicht glücklicher sein können in dem Moment.
Ach, wie schön. Welchen ultimativen Tipp habt ihr für alle werdenden Mamas da draußen?
Baut euch ein Netzwerk auf, bleibt optimistisch, traut es euch zu, glaubt an euch. Ich glaube, damit ist eine super Basis gelegt, denn die Liebe kommt von selbst.
Ja, und traut euch, bei euch zu bleiben. Es wird wahnsinnig viel auf euch einprasseln. Und natürlich ist es toll, wenn man sich austauscht und wenn man hier und da mal einen Tipp annimmt. Aber ihr seid die Mama, ihr seid auch die beste Mama, die sich dieses Kind nur wünschen kann. Ihr werdet das zusammen machen, ihr werdet da zusammen reinwachsen, euch gegenseitig kennenlernen. Und das wird alles gut werden. Und es wird eine große, spannende, wunderschöne Abenteuerreise werden.
Ja, apropos so viele Tipps von allen Seiten bekommen. Also wie viele Schwangerschaftsratgeber habt ihr denn eigentlich gelesen? Wart ihr so nach dem Motto, ich muss jedes Buch gelesen haben, damit ich auch alles weiß? Oder wart ihr so, nö, ich habe jetzt hier meine eine Bibel und das war's?
Also ich habe in der ersten Schwangerschaft schon sehr viel gelesen, muss ich echt sagen. Da hatte ich bestimmt 4, 5, 6 Bücher liegen. In den anderen beiden habe ich kaum noch was gelesen, einfach aus Zeitmangel. Was mir aber aufgefallen ist bei Schwangerschaftsbüchern, dass es sich eben sehr viel darum dreht, wie es den Kindern geht. 12. Woche, jetzt können sie das, jetzt wächst gerade ein Arm, jetzt bilden sich die Nerven.
Jetzt wächst gerade ein Arm.
Also jetzt haben wir schon gesagt. Ja.
Ein Wirbel. Sagen wir ein Wirbel.
Also ihr wisst, was ich meine. Es geht immer darum, wann passiert was in deinem Bauch und wie entwickelt sich das Baby. Was uns total gefehlt hat, war ein Ratgeber für die Schwangerschaft, wo es sich eben nicht um das Kind dreht, sondern um die Mütter. Was passiert eigentlich in der Mutter? Wie fühlst du dich gerade? Was sind gerade die Themen, die anstehen? Und das war eigentlich ja der Zündpunkt oder der Startknopf dafür, sowas Eigenes zu schreiben. Wirklich einen emotionalen Begleiter für die Frauen, dass sie eben wissen, sie sind nicht alleine, dass es sich eben nicht immer nur um das Kind dreht, sondern dass es ganz, ganz wichtig ist, was im Leben der Frau sich verändert.
Und im Grunde ist es kein Ratgeber, sondern ein Mutmacher, ne? Ja. Also es gibt jetzt keine ultimativen Tipps von uns, außer dass man an sich glauben soll. Es gibt vor allem Erfahrungsberichte und genau, ich habe in meiner ersten Schwangerschaft einen Erfahrungsbericht gelesen von einer Frau. Ich wollte gar keine Ratschläge. Ich habe einen Erfahrungsbericht gelesen. Wie geht's ihr dabei? Das hat mir geholfen. Und ich hatte ein Newsletter abonniert, wo dann stand, du bist jetzt in Woche und jetzt passiert das in deinem Bauch und das mit dir. Und das war es bei mir im Grunde. Ich habe mich da sehr auf meine Intuition verlassen und bin auch wirklich sehr naiv in diese ganze Sache reingestolpert und fand das auch gut so, weil ich dadurch vielleicht auch so ein bisschen an den Sorgen vorbeigeschlittert
bin. Ja. Und genau, und euer Buch ist ein Mutmacher und es ist auch sehr persönlich, ne? Es hat ja auch viele persönliche Bilder und Geschichtchen.
Genau, also neben unseren eigenen persönlichen Bildern und persönlichen Geschichten, die immer zum Ende eines Kapitels kommen, das heißt immer ein Foto und seine Geschichte, da zeigen wir wirklich authentische, ungestellte, ungeschminkte Fotos, wie wir uns in den Schwangerschaften gefühlt haben und erzählen eben die Geschichte dahinter, gibt es jede Menge Erfahrungsberichte von anderen Müttern, von anderen Frauen, aber auch wirklich gute Expertentipps von Ärzten, von Frauenärzten, von Psychologen. Also es gibt ein Rundum-Paket, dass die Frau sich sehr gut emotional abgeholt und begleitet fühlt.
Toll, sehr schön. Sagt doch jetzt bitte nochmal, wo findet man euch? Wie heißt das Buch genau? Wo findet man das Buch?
Ihr findet uns auf stadtlandmama.de, ihr findet uns im lokalen Buchhandel. Es gibt mittlerweile 3 Wow-Mom-Bücher. Wow-Mom, weil sich Mom und Wow ja spiegeln. Wir wollen einfach sehr wertschätzend sein und sehr anerkennend für die Leistung, denn das ist ja hauptsächlich unbezahlte Arbeit, die wir da als Mütter leisten, die viel mehr Applaus braucht, als es bislang bekommt. Das eine Buch, das jetzt neu erschienen ist, heißt Wow Mom, der Mutmacher für deine Schwangerschaft. Dann haben wir ein Geschenkbuch zur Geburt, der durchs erste Jahr begleitet. Das ist der Mama-Mutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Und dann gibt es noch eben für die Zeit, wenn die Kinder nicht mehr ganz klein sind, ein Wegweiser raus aus dieser Babyblase, wieder hin zu mir als Frau. Wer bin ich eigentlich? Was ist mir da gerade passiert? Wie kann ich wieder zu mir selbst zurückkommen? Und das ist der Mama-Mutmacher für mehr Ich in all dem Wir.
Ach toll, also ihr begleitet wirklich die Mama, das finde ich super, wie ihr schon gesagt habt. Es gibt so viele, die sich immer so auf das Baby fokussieren. Ist ja auch bei uns in der Kilea-App so, dass es geht uns wirklich um die Mama. Es gibt so viele Apps da, wie du sagst, ne, da erfährt man immer alles über die Entwicklung des Babys und was ist hier und da. Und wie es der Mama geht, interessiert keinen so richtig. Also das ist echt super, super wichtig. Ne?
Frauen sollten nicht weiter übersehen werden, genau. Das ist unser Ansatz.
Das zieht sich eben auch durch unseren Blog durch, Stadtland Mama. Da zeigen wir 6-mal pro Woche, zeigen wir da unterschiedliche Familienkonstellationen, erzählen Geschichten von Frauen, die vielleicht sonst nicht so eine Stimme bekommen und wollen eigentlich zeigen, wie unterschiedlich und facettenreich die Mutterschaft ist.
Das finde ich schön. Das finde ich schön, dass man da auch nicht so ein Stereotyp im Kopf hat und denkt, so und so muss es jetzt laufen, jetzt werde ich Mama, jetzt ist mein Leben vorprogrammiert, sondern dass es einfach mannigfaltige Wege gibt, die Mutterschaft zu lieben und zu feiern. Das war mir ein Fest mit euch und ich bin nochmal selber so durch meine ganzen Schwangerschaftsmomente irgendwie im Geiste gegangen und ich finde es so schön, diese Geschichten auszutauschen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt für eure Offenheit, das hier mit mir, mit uns zu teilen und wünsche euch ganz viel Erfolg für eure tollen Bücher und euren schönen Blog, den ich schon sehr lange verfolge übrigens.
Dankeschön.
Sehr schön, das freut uns. Vielen Dank.
Dann habt noch einen schönen Tag. Macht's gut.
Tschüss.
Danke, ebenfalls. Tschüss.
Ich hoffe, das heutige Interview hat dir Spaß gemacht und geholfen. In der Kilea-App findest du übrigens außerdem viele Tipps für die Schwangerschaft, die Geburt und die erste Zeit mit deinem Baby. Natürlich freue ich mich auch, wenn du unseren Podcast abonnierst, eine gute Bewertung hinterlässt und ihn weiterempfiehlst. Anregungen, Rückfragen und Themenwünsche kannst du jederzeit an info@kilea.de schicken. Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.